Ihr Lieben, als ich mir ein Thema für diese Predigt überlegte, stande gerade der Besuch einiger Jugendlicher aus unserer Gemeinde im Rahmen ihres Projekts Jugend on Tour bevor. Ich war auch um eine Gesprächsanregung gebeten worden und sagte spontan, na, wenn ihr nach Lautenthal kommt, ist unser Thema natürlich Schöpfung. Denn aus Liebe zur Natur, zur Schöpfung waren wir als Familie 1965 aus der Großstadt, wo ich eigentlich nie richtig wusste, was für eine Jahreszeit ist denn jetzt eigentlich. Da waren wir extra nach Lautenthal gezogen. Hier konnten unsere Kinder auf der Wiese und im Wald spielen, in den Bächen matschen, in denen es Molche und Kaulquappen gab. Entsprechend sahen sie dann auch hinterher immer aus. Später fuhren wir zu Familienfreizeiten in das Ruferhaus Stauffenburg bei Seesen. Nie vergesse ich die Morgenandachten dort. Natürlich draußen, in der idyllischen Landschaft, mit Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Auch ein Loblied über die Schöpfung zur Ehre Gottes, wie Psalm 104, den Oliver uns vorhin teilweise gelesen hat. Dort in Stauffenburg bei Seesen lernten wir auch die Großmanns kennen, die aus Berlin kommend hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten. Siegfried Großmann machte fantastische Waldführungen. Da in der Gegend gab es schon den naturnahen Mischwald, nicht keine Fichtenmonokultur. Und neben den fantastischen Waldführungen die fantastischen Bibelarbeiten. Er wurde so recht unser geistlicher Lehrer, gerade auch, wenn es um Fragen der Verantwortung für die Schöpfung geht. In Vorbereitung auf diese Predigt habe ich noch einmal in das Buch 2011 herausgekommen von Siegfried Grossmann, Aufbruch in Gottes Zukunft, hineingesehen. Er hat es ja hier bei uns auch vorgestellt. Und ich habe wieder hineingesehen in eine Predigt meines Mannes, die er 1981 in Braunschweig bei einem Umweltwochenende gehalten hat. Und diese Predigt ist mir nur deswegen überliefert worden, weil sie wurde damals auch aufgenommen und ein Neffe von mir hat sie dann seinen Freund, der gerade in Amerika war, geschickt und der hat sie dann wieder mitgebracht und dann kam sie wieder zu mir. Und ich finde, habe sie wieder gelesen, ich finde sie nach wie vor hochaktuell und darum habe ich sie jetzt auch mit benutzt. Er hat seine Predigt überschrieben, Leben, die wunderbare Schöpfung Gottes. Man hört sie. Leben, die wunderbare Schöpfung Gottes. Auch du bist ein Gedanke Gottes. Halte es fest. Und er begann damals auch mit den Worten aus dem 104. Psalm. Das Leben ist gewollt und kunstvoll bereitet. Das Leben ist Schöpfung Gottes. Darin ist seine Würde begründet. Der Wille des Allmächtigen ist die Ursache des Lebens. Damit ist sein Sinn gegeben. Schon die Schöpfungsgeschichte sagt uns, was wir, glaube ich, oft vergessen, dass es dabei nicht nur um die Menschen geht, sondern auch um Tiere. Kinder und Jugendliche spricht das besonders an. Das erlebt man berührend im Umgang mit Kindern. Im Religionsunterricht oder Kindergottesdienst habe ich das oft erlebt. und bei meinen eigenen Kindern natürlich auch. Einmal mussten wir, da waren wir schon 500 Meter weggefahren von einem Ameisenhaufen und dann war eine Ameise in unserem Auto und wir mussten die dann zurückbringen wieder zu ihrem Haufen. Also so ist das bei Kindern, die den, also natürlich, weil unsere Kinder das sagten, bei Kindern, die einen größeren Sinn als wir für die Zusammengehörigkeit des Lebendigen haben. Und ich erlebte das jetzt auch bei unserem Gespräch mit den Jugendlichen. Wir hatten Texte rausgesucht aus der Bibel, in denen Tiere vorkommen. Und das gab ein lebhaftes Gespräch. Hättet ihr vielleicht gewusst, dass den Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, also ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, den Bund mit Noah geschlossen hat, der bezog sich auch auf die Tiere, ich lese das gleich mal vor, das von dem Blatt, den wir da neulich hatten, mit den Texten aus der Bibel, die sich mit der Schöpfung beschäftigen. 1. Mose 9, 8. Dann sprach Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen, die bei euch sind, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren bei euch, mit allem, was aus der Arche gekommen ist, mit allen Tieren. Ich will meinen Bund mit euch aufrichten. Nie wieder soll alles Fleisch vom Wasser der Sintflut ausgerottet werden. Und nie wieder soll eine Sintflut kommen, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und allen Lebewesen, die bei euch sind, für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen stelle ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Siegfried Grossmann machte uns auch auf andere Bibelstellen aufmerksam, zum Beispiel das Ende des Jona-Buches. Ganz anrührend. Gott hat ja Ninive nicht vernichtet, obwohl er ja etwas anderes dem Propheten Jona aufgetragen hatte, zu sagen. Und Jona ist darüber gekränkt und beleidigt. Und dann ist er auch noch traurig, dass sein Rizinusbaum eingegangen ist. Und da sagt Gott zu Jona: Sollte ich denn nicht Erbarmen haben mit einer Stadt, in der 120.000 Menschen wohnen, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und um die vielen Tiere, wusstet ihr das, dass da steht, und um die vielen Tiere? Ein ganz bewegender Text steht in Römer 8, 18 bis 23, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. David, können wir den haben? Römer 8, 18 bis 23. Ich lese. Ich bin überzeugt, die künftige Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, ist so groß, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Und jetzt kommt's. Ich hätte es euch am liebsten aus der Volksbibel vorgelesen. Da ist es wirklich deutlich und sehr mitreißend geschildert, aber ich habe mich nicht getraut. Macht es mal zu Hause. Alle Geschöpfe warten sehnsüchtig darauf, dass Gott seine Kinder vor aller Welt mit dieser Herrlichkeit ausstattet. Er hat ja die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit preisgegeben. nicht weil sie selbst schuldig geworden war, sondern weil er sie in das Strafgericht über den Menschen mit einbezogen hat. Er hat aber seinen Geschöpfen die Hoffnung gegeben, dass sie eines Tages vom Fluch der Vergänglichkeit erlöst werden. Also die Geschöpfe, da ist nicht von Menschen die Rede, die sind ja bei 18 und 23 kommen die vor. Sie sollen dann nicht mehr Sklaven des Todes sein, sondern am befreiten Leben der Kinder Gottes teilhaben. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung jetzt noch vor Schmerzen stöhnt wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir, denen Gott doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung seinen Geist geschenkt hat, warten sehnsüchtig darauf, dass Gott uns als seine Kinder bei sich aufnimmt und uns vom Fluch der Vergänglichkeit befreit. In Vers 18, also in dem ersten Vers dieses Textes, wird das Leid dieser Welt, Tod und Vergänglichkeit, der künftigen Herrlichkeit gegenübergestellt. Und im letzten Vers dieses Textes, im letzten Vers dieses Textes 23, gibt Paulus unserer Sehnsucht Ausdruck, dass Gott uns als seine Kinder bei sich aufnimmt und uns vom Tod befreit. Und jetzt dazwischen, so wie in einer Klammer, also zwischen 18 und 23, 19 bis 22 ist jetzt der Text, den ich meine. Da ist davon die Rede, dass alle Geschöpfe, also nicht nur wir Menschen, darauf warten, dass Gott seine Kinder mit dieser Herrlichkeit ausstattet. Die Geschöpfe sind jetzt zwar in das Strafgericht Gottes über den Menschen mit einbezogen, werden aber eines Tages vom Fluch der Vergänglichkeit erlöst werden. Sie sollen dann nicht mehr Sklaven des Todes sein, sondern am befreiten Leben der Kinder Gottes teilhaben. Und wie steht bei in der Volksbibel, alle Tiere sind heiß darauf, dann schließlich bei der Party dabei zu sein mit den Menschen. So liebt Gott die von ihm geschaffene Kreatur. Es ist ja schon am Anfang der Bibel davon die Rede. 1. Mose 1, 31 lese ich mal. Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte, und er hatte Freude daran. Alles war sehr gut. Er sorgt ja dann auch dafür, dass die Tiere im Strafgericht der Sintflut überleben und schließt sie dann, wie wir vorhin gehört haben, in den Bund ein, den er mit den Menschen macht. Aber jetzt das hier in Römer 8, mitten in dem Brief, in dem Paulus über so grundsätzliche Fragen des Glaubens schreibt, Freiheit und Gesetz, da schreibt er mitfühlend über das Leiden und die Todverfallenheit der übrigen Geschöpfe und sagt, sie sollen bei der himmlischen Herrlichkeit dabei sein, nicht nur wir Menschen. Warum haben frühere Generationen das nicht so sehr beachtet? Wird da vielleicht ein bisschen der menschliche Stolz verletzt? Vorstellen können wir uns das sowieso nicht. Wir können unsere Herrlichkeit uns nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen mit den Tieren. Darum hat mal ein Kind gefragt, bekommt mein Hund im Himmel Flügel? Also wir können uns das natürlich nicht vorstellen. Es geht auch gar nicht darum, dass wir etwas ganz genau wissen. Wie wird es einmal sein? Sondern dass wir uns mit hineinnehmen lassen in die Zuwendung Gottes zu seiner von ihm geliebten Schöpfung, die aus der wunderbaren Kraft und Schönheit der Natur um uns herum spricht, aber vor allem aus der Botschaft der Bibel. Ohne die Botschaft, ohne die Leitung durch den Heiligen Geist könnten wir allerdings nicht wissen, dass hinter all dieser Schönheit und Zweckmäßigkeit ein liebender Vater steht. Ohne die Beziehung zu Jesus kann man Gott nicht finden. Vom Lautenthaler Pastor stammt der Satz: Wer Gott im Wald sucht, und es gibt viel Wald um Lautenthal, soll sich doch vom Oberförster beerdigen lassen. Wir wollen uns von der allumfassenden Liebe des Vaters anstecken lassen zu allem, was geschaffen ist. Uns hat Gott die Erde und alles, was darauf lebt, anvertraut. Die Erde liefert ja unsere Lebensgrundlagen. Gott hat uns nicht nur in lebensnotwendige Beziehungen zu Menschen hineingestellt, sondern auch in lebensnotwendige Zusammenhänge mit der Umwelt, aus der wir Nahrung, Wasser, Luft, Rohstoffe entnehmen. Ich will hier keinen ökologischen Vortrag halten, sondern wir wollen uns neu bewusst machen, wie weise und liebevoll Gott alles geordnet hat. Und obwohl der Mensch in seiner Sünde Zerstörung in das Schöpfungswerk hineingetragen hat, sind die Spuren vom Schaffen des Geistes Gottes unverkennbar. Heiner Rust hat in seinem Buch Geist Gottes, Quelle des Lebens einen anschaulichen Vergleich für diese Situation gefunden. Es ist wie bei einem Glas Wasser, das ursprünglich klar war, wie die neue, unberührte Schöpfung. Aber nun hat der Mensch durch seine Sünde den ursprünglichen Zustand getrübt. Aber, so schreibt Heiner Rust weiter, wir sollten nicht nur auf die Elemente sehen, die das Wasser trübe machen, sondern sollten erkennen, dass da nach wie vor Wasser ist. Wir sehen nach wie vor die Spuren des schöpferischen Geistes. Er schreibt weiter: Je mehr ein Mensch vom Geist Gottes ergriffen und geprägt wird, umso mehr wird er das Wirken des Geistes Gottes in der Schöpfung und in allem Leben wahrnehmen und auch ehren. Und er verweist dabei auf Albert Schweitzer, der ja den Begriff Ehrfurcht vor dem Leben geprägt hat. Lange Zeit haben die westlichen Christen in der Bibel immer nur den Auftrag zu herrschen gelesen und erst viel später wahrgenommen, dass dies ein Auftrag zu guter Haushalterschaft ist, der untrennbar mit dem Auftrag zum Bewahren verbunden ist. Da waren die Menschen des alten Bundes schon weiter. Sie wussten, wie es im Psalm 24,1 heißt, die Erde ist des Herrn. Es geht nicht um unser immer mehr wachsendes Wohlergehen. In Israel hatte nach dem Befehl Gottes der Acker alle 7 Jahre ein Sabbatjahr, in dem er brach lag. Es gab noch mehr solcher Vorschriften, die auf den ersten Blick gegen schnelle Profite sprechen. Der Göttinger Forstwissenschaftler Alois Hüttermann hat nachgewiesen, dass das Volk Israel schon damals in einer Weise Landwirtschaft betrieben hat, die wir heute als nachhaltig bezeichnen. Nachhaltigkeit ist ja jetzt das große Schlagwort. Stammt übrigens auch aus der Forstwirtschaft. Denn die Menschen, die Bäume angepflanzt haben, haben schon immer gewusst, wir dürfen, oder nicht schon immer, sie haben dann allmählich gelernt, wir sollen nur so viel rausnehmen, wie wir auch nachpflanzen können. Das ist Nachhaltigkeit, die wir heute so anstreben. Das Volk Israel lebte also über hunderte von Jahren, zwar bescheiden, aber verschont von Hungersnöten, in einem beschränkten Lebensraum, der eigentlich gar nicht allzu reichhaltig ausgestattet war. Und uns dämmert heute erst, dass die Erde kein unbegrenztes Rohstofflager, kein unfassbar riesiger und daher unzerstörbarer Lebensraum ist. Die Vergiftung der Umwelt, der respektlose Umgang mit Tieren und Pflanzen ist antigöttlich, weil damit der Schöpfer beleidigt wird, aber auch antimenschlich, weil damit die lebensnotwendigen Zusammenhänge kaputt gemacht werden. Wir als Familie erlebten das zum ersten Mal bei einem von uns so ersehnten Urlaub in Norwegen. Mein Mann wollte angeln. Vergeblich in dieser Gegend, wo wir da waren, war kein Fisch, kein Kleinlebewesen im Wasser. Eine Folge des sauren Regens, die ich hier zum ersten Mal erlebt habe. Heute sind 50% aller Gewässer in China umgekippt. Später sahen wir direkt von unserem Fenster aus die Schäden, die auch unseren Wald durch schadstoffgeschwängerte Winde überfielen. Als wir mal dahin gezogen waren und wir da aus dem Fenster schauten, ein wunderbarer Wald. Und dann, nach etlichen Jahren, sahen wir da gerade oben an den Spitzen, die ich so schön von meinem Bett aus sehen kann, Gerippe, Baumgerippe. Eine Folge der schadstoffbeladenen Winde. Heute ist Gott sei Dank unser Wald da wieder gesund. Denn die Menschen haben in manchen Punkten dazugelernt, den Schadstoffausstoß begrenzt, die Nachpflanzungen mit unterschiedlichen Bäumen durchgeführt. Und vor allen Dingen, Gott hat seinen schöpferischen Geist noch nicht abgezogen. Und so, wie es in dem Psalm 104 heißt, hier der Erde ein neues Gesicht gegeben. Das ist nur ein Beispiel, wie positiv sich verändertes Verhalten auswirken kann. Ich will jetzt hier keine Liste von umweltkorrekten Verhaltensweisen weitergeben, etwa Automarken oder Putzmittel empfehlen. Das haben wir früher mal gemacht, als das noch nicht so bekannt war. Aber vielleicht lassen wir uns durch biblische Texte und das Erleben des wunderbaren Frühlings, den wir jetzt haben, neu inspirieren, durch unser Leben unseren großen Gott zu ehren. Und dieses Ehren beinhaltet auch das Bemühen um einen Lebensstil, durch den der Schöpfung möglichst wenig Schaden zugefügt wird. Anregungen dazu können wir uns vielerorts holen, zum Beispiel auch in diesem erwähnten Buch von Siegfried Grossmann. Wir können sicher sein, durch den Rückenwind des Heiligen Geistes unterstützt zu werden. Und wir können wissen, wir und die Erde mit allem Leben und der Kosmos werden zu seiner Zeit an das von Gott gesetzte Ziel gelangen. Das Ziel, ihn in Ewigkeit zu preisen und zu ehren. Ihn, den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.